So, liebe Geschwister, im nicht ganz so warmen Gemeindesaal, ich weiß nicht, warum die Heizung nicht funktioniert, Bernd ist leider nicht da, ich bin da technisch nicht bewandert, dann müssen Sie die Jacken nochmal anziehen. Aber ich glaube, wir schaffen das. Ja, liebe Grüße an alle, die hier sind, die den Weg trotz Sturms hier auf sich genommen haben, aber natürlich auch lieben Gruß an all diejenigen, die uns jetzt zu Hause über Telefon und Internet zugeschaltet sind und hoffe, dass Sie alle den Text vorliegen haben, dass Sie folgen können. Wir werden heute Abend weitermachen mit dieser dritten Einheit zum fünften Buch Mose, zum Deuteronomium. Wir werden heute Abend sprechen über das Gesetz des Kirchenjahres, über die Kirchenjahreszeiten. Wir hatten ja letzten Mittwoch gesprochen über den Sabbat. Gott hat dann ganz klare Anweisung gegeben, eben die Woche zu unterteilen, dass da entsprechend eine Ordnung ist, die einzuhalten sind, eben sechs Tage arbeiten, ein Tag Ruhe. Und heute wollen wir uns mal die Ordnung angucken, die Gott uns dort gibt in der Bibel für so ein ganzes Jahr. Wie wichtig das ist, dass Gott einfach auch möchte, dass wir mit ihm Feste feiern. Und ich hoffe, dass Sie alle etwas mitnehmen können aus diesem Abend, wo wir uns eben mit dem Buch Deuteronomium beschäftigen. Ich habe uns mitgebracht, bevor wir uns mit diesen jahreszeitlichen Dingen beschäftigen, ein Vers aus Deuteronomium 13, der Vers 1, wie ich finde, schönes Wort für eine Bibelstundengruppe. Dort heißt es: Alles, was ich euch gebiete, das sollt ihr halten und danach tun. Ihr sollt nichts dazu tun und nichts davon tun. Ich lese es noch einmal. Alles, was ich euch gebiete, das sollt ihr halten und danach tun. Ihr sollt nichts dazu tun und nichts davon tun. Amen. Wir wollen kurz stille werden und beten. Ja, lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir jetzt hier versammelt sein dürfen in deinem Gemeindesaal, dass wir zugeschaltet sind übers Telefon und übers Internet. Wir wollen dich bitten, wenn wir uns jetzt beschäftigen mit deinem Wort, dass du uns segnest, sowohl in der Andacht, aber auch nachher in der Wortbetrachtung, Herr. Das wird nur gelingen, wenn du uns deinen Geist jetzt schenkst, Herr, und darum wollen wir dich inständig bitten, Herr. Segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Alles, was ich euch gebiete, das sollt ihr halten und danach tun. Ihr sollt nichts dazu tun, noch irgendetwas davon tun. Ich habe das überschrieben, ein wichtiger Bibelvers zum Umgang mit dem Wort Gottes. Drei kurze Punkte. Erstens, nichts dazu tun. Zweitens, nichts wegnehmen. Und drittens, alles befolgen. Das Erste, nichts dazu tun. Das ist ganz wichtig im Umgang mit dem Wort Gottes. Nichts dazu tun. Das, was Wort Gottes ist, das ist die Bibel, das sind die 66 Schriften, 39 des Alten, 27 des Neuen Testamentes und das ist es. Punkt. Nichts wegtun, nichts dazu tun. Ich kann Ihnen nicht beweisen, dass ich sagen kann, so nach dem Motto, im Jahr 200 nach Christus, da hat es irgendwann mal ein Wunder gegeben, dass die Bibel so runtergefallen. Ich kann Ihnen den Kanon nicht beweisen. Das kann ich auch nicht und ich kann auch nicht das Wort Gottes beweisen, aber das Wort Gottes erweist sich selber. Leute fragen immer wieder, ja, warum denn die 66 Schriften, warum denn nicht andere Sachen halt und wie kann man das belegen, wie kann man das beweisen? Nun, dann sage ich, das kann man nicht, das tut das Wort Gottes selber. Ich sage einlassen und dann erlebt man es. Das ist genauso, fragt mich jetzt neulich jemand, ja, Herr Latzel, wie kann ich denn wissen, dass mit dieser Frau die Ehe klappt? Da kann man sich ja fragen, warum stellt er mir so eine Frage, aber sei mal dahingestellt, da habe ich immer gesagt, das kann Ihnen niemand sagen. Das werden Sie in 50 Jahren feststellen, wenn der Herr Ihnen so lange gibt. Das müssen Sie schon tun. Anders wird das nicht funktionieren. Das muss man schon vollziehen. Und so ist es auch mit dem Kanon. Aber wichtig im Umgang mit dem Wort Gottes ist es, dass wir nichts dazu tun. Dass wir wirklich sagen, es ist nur das Wort Gottes. Und leider passiert das immer wieder, dass eben dazu getan wird. In der katholischen Kirche ist eine Menge zur Bibel dazu getan worden. In der katholischen Kirche gibt es drei Autoritäten. Es gibt das Wort Gottes, das ist eine anerkannte Autorität in der katholischen Kirche. Aber nach katholischer Lehre und auch heute noch, nicht nur vor 500 Jahren, gibt es dann eben noch zwei weitere Autoritäten. Die apostolische Sukzession, also die apostolische Tradition, also das, was schon immer Tradition in der Kirche gewesen ist, und das Papstamt. Das sind die drei Autoritäten der katholischen Kirche. Und sollte es in der katholischen Kirche Fragen zwischen diesen Dingen geben, ist was die höchste Autorität? Das Papstamt, nicht die Schrift. Das Papstamt. Der Papst steht nach kanonischem Recht über der Schrift. Das heißt, hier ist etwas dazu getan worden halt. Etwas, was höher ist als die Schrift, was dazu getan ist. Jetzt müssen wir aber nicht die Nase rümpfen über die katholischen Glaubensgeschwister. Bei uns ist das ganz ähnlich in der evangelisch-lutherischen Kirche. Da gibt es nicht nur die 66 Bücher in der Bibel, sondern dann hat dann Luther auch noch die Apokryphen mit reingezogen. Und die Bibelgesellschaft gibt die fröhlich mit hinaus. Das sind historisch wichtige und interessante Bücher, haben aber keinen kanonischen Rang. Aber in ganz vielen Bibelausgaben finden Sie halt Judas Makkabäus, finden Sie Sirach, halt all diese Dinger. Die haben da nichts zu suchen. Das muss man ganz klar sagen. Hat damit nichts, schon so wieder ein bisschen dabei getan. Leider erleben wir es in vielen Kirchengemeinden, in der EKD, aber auch in freien Gemeinden, dass eben nicht nur die Bibel als wunderbares Wort Gottes angesehen wird, sondern gesagt wird, ja, die Offenbarung geht ja weiter. Zum Beispiel in guten geistlichen Liedern. In so einem Lutherlied, in so einem Paul-Gerhardt-Lied halt. Und dann wird fröhlich über Kirchenlieder gepredigt, nicht mehr über das Wort Gottes. Die Bibel ist eindeutig, sie sagt, nichts dazu tun. Alles, was Jesus und die Bibel und, kannst du alles vergessen, das ist alles falsch. Wir sollen nichts dazu tun, nur die Schrift, das ist der einzigste Maßstab. Wir haben ja die vier Fahnen hier, da hängen bei uns in der Kirche mit den vier Soli. Sola Scriptura, allein die Schrift, das ist das Prinzip der Reformation. Das ist auch das Prinzip der Bibel, allein die Schrift. Nichts an Autorität dazu tun, das alleine reicht. Der Bibel, zum Ende der Bibel in Offenbarung 22 heißt es, wer etwas hinzufügt zu den Worten dieses Buches, dem wird Gott hinzufügen von den Plagen, von denen hier in der Offenbarung geredet ist. Also eine schlimme Strafe für denjenigen, der etwas zum Wort hinzutut. Deshalb Warnung, nichts dazu tun, so sagt es Gott uns hier. Das Zweite, nicht nur nichts dazu tun, auch nichts wegnehmen. Auch das ist etwas, was immer wieder geschehen ist, dass man vom Wort Dinge wegnimmt. Der Islam nimmt Dinge vom Wort weg. Der Islam hat eine hohe Wertschätzung von Jesus Christus. Da werden Sie nie einen Muslim, einen gläubigen Muslim finden, der etwas Schlechtes über den Herrn Jesus Christus sagt. Ganz im Gegenteil. Ein ganz großer Prophet, ganz wichtiger, ganz, ganz wichtig. Nur so klitzekleine Dinge haben sie weggenommen. A, dass er Gottes Sohn ist und dass er eben nicht auferstanden ist. Das wurde so eliminiert. Alles andere lässt man stehen, die Wunder, aber das so ein bisschen wegnehmen. Ich sage immer wieder, die Dreiviertelschristologien, und das ist nicht nur im Islam, so die Dreiviertelschristologien führen in Konsequenz immer zu den 100% Katastrophen. Die ganze friedensbewegte Befreiungstheologie der 70er und 80er Jahre, da hat man Jesus so gut gebrauchen können mit den Aussagen aus der Bergpredigt halt und er sich zugewandt hat nicht und der keine Gewalt und alles, aber alles andere ausgeblendet hat, totale Katastrophe. Wir sehen heute, was aus unserer Kirche, auch aus unserem Vaterland geworden ist, denn dieser ganze Krempel mit der Befreiungstheologie und mit der grünen Ideologie und mit allem, was man machen muss, unter Menschen, das Gutmenschtum, das hat unser Vaterland knitterkaputt gemacht. Das muss man ganz deutlich sagen. Und nicht nur das Vaterland, das ist schon schlimm genug, sondern eben auch die Kirche, das ist das Entscheidende. Weil man Dinge weggenommen hat, weil man Gott nicht hat so sein lassen, wie er ist, an seinem Wort nicht so sein lassen hat, sondern immer nur selektiv, man hat Dinge weggenommen. Und noch viel schlimmer, die historisch-kritische Methode, Sie wissen, das ist das so, was dann so die letzten 100 Jahre die Theologie beherrscht hat, wo dann gesagt wurde, ja, müssen wir gucken, was ist denn überhaupt tatsächlich von Jesus gesagt worden, was ist denn seine ipsissima vox, was ist denn überhaupt richtig und was streichen wir raus? Da ist man mit der Bibel umgegangen, nach dem Gutdünken, das tut die Theologie bis heute, was uns gefällt, das behalten wir und was wir nicht haben wollen, schmeißen wir weg. Und Dinge, die wir ein bisschen besser finden, die pumpen wir, wer weiß wie, auf. Zum Beispiel, wir sollen Schöpfung bewahren. Was ist daraus gemacht worden aus so einem Halbsatz aus dem ersten Buch Mose? Aber all die Sätze beispielsweise über die Verurteilung der Homosexualität, über den Schutz des ungeborenen Lebens, rausgestrichen, will man nicht, das ignoriert man. Weggetan, weggetan. Das ist etwas, was wir nicht tun sollen. Wenn wir es tun, dann ist es etwas ganz Furchtbares. Auch wiederum in der Offenbarung, im letzten Kapitel der Bibel heißt es, wenn jemand etwas wegtut von diesem Buch, dann wird ihm entsprechend weggenommen vom Anteil am Baum des Lebens. Also so ist Gottes Maßstab, wenn wir mit seinem Wort anfangen, irgendwie da zu jungeln und meinen, wir müssen irgendetwas wegtun, irgendetwas dazu tun. Bei meinem Auto ist es so, da habe ich einen Motor drin, so ein 2,0 TDI, da käme ich nie auf die Idee, dass ich irgendetwas da anbauen müsste. Das kann nur eine Katastrophe geben. Und erst recht würde ich mich hüten, irgendetwas rauszunehmen. Ich sage jetzt mal, hier die Schraube brauchen wir nicht oder hier den Behälter, den nehme ich lieber, was weiß ich, da kann ich mal den Kaffee drin aufbewahren oder sowas. In meinem Motor nicht mehr. Da wissen wir, das gibt die Katastrophe. Und genauso beim Wort Gottes, nichts wegtun, aber eben auch nichts dazu tun. Und jetzt kommen wir zum Dritten. Alles befolgen. So heißt es hier, alles, was ich euch gebiete, daran sollt ihr euch halten und danach tun. Das ist für Bibeltreue, ich sage jetzt mal, ich nehme euch alle und ziehe alle mit hinein. Selbstverständlich, wir wollen nichts dazu tun, wir wollen nichts wegtun vom Wort Gottes, aber wir müssen es auch tun. Das ist jetzt nicht so, dass wir sagen müssen, naja, wir studieren und lesen und lesen und lesen, das ist wichtig, gar keine Frage, und lassen alles auch so, wie es ist. Aber wenn es dann so auf harter Fahrt kommt, dann tun wir nicht die Dinge, die hier drin sind. Nein, das ist ganz wichtig, dass wir die Dinge auch so tun, wie sie hier drin stehen, dass wir wirklich danach auch handeln, dass wir dem Wort wirklich gehorsam sind. Das schärft auch nochmal das fünfte Buch Mose ein, das ist so ein Kernthema des fünften Buch Moses, dass man wirklich sagt, die wiederholen das Gesetz da ja, alle Vorschriften, aber damit es Israel wirklich weiß, damit sie es tun. Und nicht nur das Volk Israel, auch wir sollen das tun. Und ich nehme mal drei Dinge, euch so vor Augen zu stellen halt, um euch zu fragen, tut ihr das wirklich? Das eine ist, tu dir Buße. Das ist ja ein Ding, das geht durch die ganze Bibel hindurch. Johannes der Täufer, Jesus Christus, die Propheten, immer wieder Buße tun, Buße tun, Buße tun. Tu dir Buße, sagt die Bibel. Tu dir Buße. Ein zweites, bevor man Christ sagt, Buße tue ich. Zweites, macht ihr euch Sorgen? Gibt es irgendwas, wo man nach vorne guckt und sagt, da habe ich Angst, da mache ich... Habt ihr Sorgen? Sorgen sind verboten. Das Wort sagt ganz klar, mach dir keine Sorgen um deine Zukunft. Du darfst fröhlich leben. Machst du dir Sorgen? Und dann dritten, da haben wir darüber gesprochen, in der ersten Stunde hast du Gott lieb von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. So drei Dinge. Da sollen wir gehorsam sein. Dürfen wir einfach prüfen halt. Das sollen wir einfach tun, so wie das Wort sagt. Wir sollen gehorsam sein. Das ist das, was Gott von uns fordert. Wir sollen nichts dazu tun, wir sollen nichts wegnehmen und wir sollen alles befolgen, was er uns in seinem heiligen und lebendigen Wort sagt. Noch einmal dieses Wort, Deuteronomium 13. Alles, was ich euch gebiete, das sollt ihr halten und danach tun. Ihr sollt nichts dazu tun und nichts davon tun. Amen. Wir wollen beten. Ja, lieber Herr und Heiland, für dein heiliges und lebendiges Wort, das heißt du gepriesen. Dieses Wort, das du selber bist und in dem du uns immer wieder begegnest, Herr. Gepriesen seist du dafür. Wir wollen dich bitten, dass uns das gelingt in unserem Leben, dass wir wirklich nichts dazu tun, nichts wegnehmen und dass wir wirklich alles befolgen, was wir verstehen aus deinem heiligen und lebendigen Wort. Du weißt, das ist manchmal nicht einfach in dieser Welt. Du weißt, dass wir da schwache Kandidaten immer wieder sind. Wir brauchen deine Hilfe, dass wir dein Wort befolgen können und darum wollen wir dich inständig bitten, dass du das schenkst durch deinen Geist, dass wir die Kraft, die Einsicht und die Weisheit immer wieder haben, bei deinem Wort zu bleiben und nichts anderem zu vertrauen als deinem Wort alleine. So sei du auch bei uns weiter in dieser Bibelstunde, Herr, wenn wir uns mit deinem Wort beschäftigen. Herr, schließ du es uns auf und segne du uns in und durch dein Wort. Amen. Ja, und wenn Sie mich kennen und wenn Sie das Gesangbuch kennen, dann wissen wir, was wir nach so einer Andacht für ein Lied singen. 169, Herr, dein Wort, die edle Gabe. Ja, das ist dann die entsprechende Antwort auf diese Andacht. 169, Herr, dein Wort, die edle Gabe. Ich betone es auch immer wieder, einer unserer Pastoren hat hier dran mitgeschrieben, nämlich... Der liebe Pastor Nanda an der zweiten Strophe. Herr, dein Wort, die edle Gabe, 169, 1 und 2.
Herr, dein Wort, die edle Gabe, in diesen Schatz erhalte mir. Ich ziehe es allein. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, oder auch soll der Glaube ruhen, mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Halleluja, ja und Amen, Herr, du wollest auf mich sehen, dass ich mög in deinem Namen mit all deinem Worte stehen. Lass mich eifrig sein, beflissen, dir zu dienen früh und spät und zugleich zu deinen Füßen sitzen wie Maria tat.
Danke, Markus, für die musikalische Begleitung. Ja, Heute machen wir das mal ein bisschen anders, als ich sonst immer handhabe. Normalerweise mache ich erstmal so ein paar Vorbemerkungen zum Thema, komme dann zum Text und dann zur Auslegung. Heute möchte ich mal mit dem Text beginnen, weil das ist wichtig, dass wir den vorschieben, damit Sie und ihr versteht, was ich dann sage, eben auch zu den jüdischen Hauptfesten und auch nochmal zum Kirchenjahr, denn das ergibt sich aus dem Text. Deshalb fangen wir heute mit dem zu betrachtenden Text an. Ich lese aus dem 5. Buch Mose, aus dem 16. Kapitel, Deuteronomium 16, die Verse 1 bis 17. Achte auf den Monat Abib, dass du Passa hältst dem Herrn, deinem Gott, denn im Monat Abib hat dich der Herr, dein Gott, bei Nacht aus Ägypten geführt. Und du sollst dem Herrn, deinem Gott, das Passa schlachten, Schafe und Rinder an der Stätte, die der Herr erwählen wird, dass sein Name daselbst wohne. Du sollst kein Gesäuertes dazu essen. 7 Tage sollst du Ungesäuertes essen, Brot des Elendes. Denn in Hast bist du aus Ägyptenland geflohen, auf dass du des Tages deines Auszuges aus Ägyptenland gedenkst, dein Leben lang. Es soll 7 Tage lang kein Sauerteig gesehen werden in deinem ganzen Land und soll auch nichts vom Fleisch, das am Abend des ersten Tages geschlachtet ist, über Nacht bleiben bis zum Morgen. Du darfst nicht Passa schlachten in irgendeiner deiner Städte, die dir der Herr dein Gott gegeben hat, sondern an der Stätte, die der Herr dein Gott erwählen wird, dass sein Name da selbst wohne. Da sollst du das Passa schlachten am Abend, wenn die Sonne untergegangen ist, zu der Zeit, als du aus Ägypten auszogst. Und sollst es kochen und essen an der Stätte, die der Herr dein Gott erwählen wird, und sollst am Morgen umkehren und heimgehen in deine Wohnung. 6 Tage sollst du Ungesäuertes essen, und am 7. Tag ist Festversammlung für den Herrn, deinem Gott. Da sollst du keine Arbeit tun. 7 Wochen sollst du zählen und damit anfangen, wenn man zuerst die Sichel an die Halme legt, und sollst das Wochenfest halten dem Herrn, deinem Gott, und eine freiwillige Gabe deiner Hand geben, je nachdem, wie dich der Herr, dein Gott, gesegnet hat. Und sollst fröhlich sein vor dem Herrn, deinem Gott, du und dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd und der Levit, der in deiner Stadt lebt, der Fremdling, der Weise und die Witwe, die in deiner Mitte sind, an der Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, dass sein Name da wohne. Denke daran, dass du Knecht in Ägypten gewesen bist und beachte und halte diese Gebote. Das Laubhüttenfest sollst du halten 7 Tage, wenn du eingesammelt hast von deiner Tenne und von deiner Kelter. Und sollst fröhlich sein an deinem Fest, du und dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, der Levit, der Fremdling, die Waise und die Witwe, die in deiner Stadt leben. 7 Tage sollst du dem Herrn, deinem Gott, das Fest halten an der Stätte, die der Herr erwählen wird. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen in deiner ganzen Ernte, in allen Werken deiner Hände, darum sollst du fröhlich sein. 3-mal im Jahr soll alles, was männlich ist, in deiner Mitte vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen an der Stätte, die der Herr erwählen wird, zum Fest der ungesäuerten Brote, zum Wochenfest und zum Laubhüttenfest. Sie sollen aber nicht mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen, sondern jeder mit dem, was er zu geben vermag, nach dem Segen, den dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. Das ist dieses Wort aus 5. Mose 16. Ein Text, der ganz vieles ordnet für das jüdische Volk. Und wenn man jetzt flüchtig drüber guckt, da kann man so sagen, meine Güte, ja, ist historisch interessant zu sehen. Aber bitte, was hat denn das mit meinem Leben zu tun? Das ist doch alter Bund, das ist doch alles überholt. Nochmal, in der Bibel ist nichts überholt, in jedem Bibeltext steckt eine Menge drin. Wir werden gleich einfach auch, wenn wir bei der Auslegung schauen, was da für uns für Botschaften drin sind, wo wir schauen können. Aber wir möchten erstmal schauen auf diese Hauptfeste, die hier benannt sind. Denn nicht jedem ist das immer ganz klar. Vielleicht wird der eine oder andere sagen, ach meine Güte, das, was der Pastor Latzler erzählt, das weiß ich schon seit 40 Jahren. Aber vielleicht ist manches da einfach drin, wo ihr trotzdem noch was mitnehmen könnt und wo ihr schauen könnt. Deshalb will ich als erstes jetzt nochmal diese Hauptfeste erzählen. Erklären halt nicht, dann wird ja gesagt, 3-mal im Jahr soll der erscheinen zu diesen Festen. Und das ist schon gemeint eben für die Zeit, wenn Israel eben in Jerusalem den Tempel hat, beziehungsweise die Stiftshütte in Jerusalem war, zu sagen, dorthin zu kommen. Dort sollte eben 3-mal im Jahr alles zusammenkommen, zumindest das Männliche, und sollte da eben vor Gott feiern. Und es sind 3 Feste, die benannt sind. Das Passafest, das Wochenfest und das Laubhüttenfest. Wer jetzt so ein bisschen mitgelesen hat, der wird vielleicht sagen, hoppla, aber einmal heißt das doch hier zum Schluss ungesäuert, das Fest der ungesäuerten Brote. Das Fest der ungesäuerten Brote ist ein Synonym für das Passa. Passa ist das Fest, das wichtigste Fest des jüdischen Festkalenders, das an den Auszug aus Ägypten erinnert. Pessach heißt im Hebräischen, also im Deutschen Übersetzung, vorübergehen. Und vorübergegangen war ja der Racheengel. Es hat ja die neuen Plagen gegeben, der Pharao hat das Volk nicht ziehen lassen, die waren in Knechtschaft und dann kam die ultimative, finale Plage, nämlich, dass Gott alles Erstgeborene getötet hat in Ägypten, alles. Der hat den Racheengel losgeschickt und der hätte auch alles Erstgeborene bei Israel getötet, aber da sagt er über Mose, ihr müsst Folgendes tun, ihr müsst am Abend Blut an eure Tür schmieren. Und wenn dann der Racheengel vorbeigeht und sieht das Blut, sagt er hier nicht. Hier werde ich meine Rache nicht üben, sondern nur da, wo kein Blut ist. Das ist ein wichtiges Motiv auch für das Blut von Jesus Christus. Kommen wir gleich noch zu. Aber das ist das Vorübergehen, dass eben der Engel vorübergegangen ist. Und dann tötet der Racheengel alles Erstgeborene in Israel, in Ägypten, und dann lässt der Pharao die Israeliten gehen. Und dann brechen die auf, das ging ganz schnell, auf einmal ging es los. Da hatten die keine Zeit mehr, das Brot zu backen. So richtig, wie die das mit Durchsäuerung halt, da muss das halt gehen, mit der Hefe, mit allem, sondern es gab ungesäuertes Brot, so Matzen. Das ist relativ unappetitlich, nicht nur so ein bisschen Wasser ins Mehl, aufgebacken halt, das ist nicht so das richtig Leckere. Und deshalb auch feste, ungesäuerten Brote, weil das Bestandteil des Passachfestes ist, dass man da eben 7 Tage ungesäuertes Brot isst. Das ist so ein ganzheitliches Erleben der Juden, zu sagen, wir wollen uns komplett dran zurückerinnern. Nicht nur, dass irgendwann in der Synagoge oder eben im Tempel damals einer das vorgelesen hat, sondern mit unserem ganzen Erleben wollen wir dem nochmal nachgehen, dass wir sagen, hey, wir waren in Ägypten. Also man denkt daran halt nicht, dass eben das Volk Israel in Ägypten gewesen ist und dass der Herr befreit hat. Und dieses Passafest hat ganz viel, also das erste Fest des jüdischen Festkalenders, hat ganz viel zu tun mit dem Osterfest. Wir wissen, als Jesus gekreuzigt wird, ist gerade Passa. Man will ihn ja auch nicht hängen lassen in Leib, das wird ja abgehangen halt. Das hat ganz viel zu tun mit dem Passa, nicht nur von der zeitlichen Terminierung, sondern auch inhaltlich. Ich habe das hier mal aufgeführt. Passa und Ostern. Bei Passa ist es so, das Blut des Lammes schützt vor dem Tod, also vor dem Tod der Erstgeburt. Das Blut Jesu schützt vor dem Tod. Jeder, der unter dem Blut des Heilandes steht, der ist bewahrt vom ewigen Tod. Wer nicht, muss einen ewigen Tod sterben. Vor dem Passafest steht das sogenannte Sederfest, das ist auch wieder ein Fest, damit geht es los, am Tag vorher, mit Wein und Speisen. Das wird mal von manchen Christen heute noch gefeiert, auch in Erinnerung daran. Aber vor dem Osterfest steht ja Gründonnerstag, vor Karfreitag, die Einsetzung des Abendmahles. Es ist genau eine Entsprechung zum Sederfest. Das Gericht bei Passa geht an den Häusern der Gläubigen vorbei. Das Gericht geht an meinem Leben vorbei. Das ist das, was mir Ostern klar wird, wenn ich Auferstehung feiere. Das Gericht hat mir vorbeigegangen. Der Tod geht an meinem Leben vorbei. Tod hat keine Macht über meinem Leben. Passa erinnert an die Herausführung aus der Knechtschaft in Ägypten. Ostern aus der Herausführung der Knechtschaft des Todes. Ich sage ja immer wieder, Ägypten ist das Synonym nicht für das Reiseland, wo wir hinfahren, sondern für die Knechtschaften dieser Welt. Und die finale Knechtschaft ist eben der Tod. An Passa wird ein Lamm geschlachtet, als Opfertier dargebracht. Und an Karfreitag, und Ostern, Karfreitag gehört ja als Heilsereignis zusammen, das ist eins, das fasse ich mit zusammen, Karfreitag wird das Lamm Gottes, das ist ein ganz Tagesmotiv, geschlachtet, das ist das Opfertier, das Blut wird vergossen halt. Das ist das ja, was schon Johannes der Täufer sagt, als Jesus zur Taufe kommt, sieh, da kommt das Lamm Gottes, das der Sünde Welt trägt. Passa ist das zentrale Ereignis und Fest des Alten Bundes und Ostern ist das zentrale Ereignis und Fest des Neuen Bundes. Das ist übrigens nicht nur meine eigene Interpretation, ich habe eine Bibelstelle dazu mitgebracht, 1. Korinther 5, da sehen wir auch nochmal, wie die Schrift selber das genauso auslegt. Paulus sagt da, darum schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid. Das ist das, was passierte, wenn ein Jude sich vorbereitet aufs Passafest, auch heute noch, wird der alte Sauerteig weg, da wird das ganze Haus gesäubert, da wird überguckt, dass ja kein gesäuertes irgendwo mehr ist, alle Brotreste mit aus, also bei den Orthodoxen, die putzen die Frauen wie die Geisteskranken, dass das wirklich alles weg ist, kein ungesäuertes, das nimmt jeder Bezug drauf. Für uns ist aber das Thema Sünde, das Ungesäuerte ist ein Bild für die Sünde. Also schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid, dass ihr ungesäuert seid. Denn auch wir haben ein Passalamm, das ist Christus, der geopfert ist, darum lasst uns das Fest feiern, nicht im alten Sauerteig, also in der Sünde, im Unrein, und auch nicht im Sauerteig der Bosheit und der Schlechtigkeit, sondern im ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. Also dieser Hintergrund, wenn man das so liest, hat keine Ahnung, was so Passa alles passiert. Da sagt man, versteht man diese Texte 1. Korinther 5 schlecht. Übrigens, das ist ein Text, der im Zusammenhang dasteht, wo es da geschlechtliche Verfehlungen in der Gemeinde Korinth geht, wo er klar sagt, Mensch, ihr müsst euch von der Sünde abkehren. Und da müsst ihr auch aktiv sein, so eben wie beim Passa die Juden aktiv halt ihr Haus von allem Gesäuerten gereinigt haben. Das ist also ganz wichtig, da die Verbindung von Passa eben zum Osterfest. Es gibt ein zweites jüdisches Hauptfest, das hier benannt ist in unserem Text, das ist das sogenannte Wochenfest, hebräisch Shavuot, das heißt Wochen. Und dieses Fest findet 50 Tage, und 50 Tage sind 7 Wochen, also 7 mal 7 Tage plus ein Tag, das meint den Neuanfang. Wir haben ja schon an anderer Stelle mal über die Zahlensymbolik gesprochen, das ist eine ganz starke Zahl, die 50 halt ist, Neuanfang ist halt. 50 Tage nach Passafest, also das Wochenfest und das Passafest, die haben zeitlich miteinander zu tun. Und genauso ist es mit unserem Pfingstfest. Das Pfingstfest ist 50 Tage nach Ostern. Und am Passafest, am Wochenfest erinnert man sich an den Empfang, einen erneuten Empfang der 10 Gebote durch Mose. Und da heißt es ja hier, wenn das erste Mal die Sichel an die Halme gelegt wird, also das heißt die Erstlingsfrüchte, da geht das so langsam mit der Ernte los in Israel. Die haben ja früher Ernte als wir, da geht es mit der Ernte los. Das sind die beiden Motive des Wochenfestes. Also erstens Empfang der Weisung durch Gott, die 10 Gebote, und dass sie dran denken, die Erstlingsfrucht. Und jetzt denken wir an Pfingsten. Pfingsten ist das ganz ähnlich. Pfingsten bekommen wir ja auch in besonderer Weise ein Geschenk von Gott gemacht, das uns Weisung gibt, nämlich den Heiligen Geist. Und es ist zu Pfingsten auch in der Apostelgeschichte, sind die Erstlinge, da sind erstmal die Jünger, die erste Gemeinde, die bekommen den. Das ist, damit geht es los, das ist auch die Erstlingsgabe. Also es ist ein ganz starker Bezug eben zu diesem Fest, wo genau dieselben Dinge aufgenommen werden. Übrigens, wenn Sie so ein bisschen bibelkundlich sind, wissen Sie, Apostelgeschichte 2 heißt es da, ich habe das mitgebracht, die ersten beiden Verse, so heißt es in der Lutherbibel, auch in der Züricher. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind, erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und dann geht das los, wie dann entsprechend der Heilige Geist sich auf sie setzt. Aber so geht das los mit der Datierung. Und als der Pfingsttag, also Pfingsttag gab es ja gar nicht da Pfingsten. Das ist, im Wörtlich steht da im griechischen Urtext halt, am 50. Tag. Und daraus ist eben der Pfingsttag geworden, aber das hat Luther natürlich so übersetzt, weil das Gesetz war der Pfingsttag, um das deutlich zu machen, weil das konnten natürlich damals die Leute nicht verstehen, hat er bewusst auch diese Übersetzung gewählt. Aber wörtlich heißt am 50., das heißt, die waren zum Wochenfest zusammengekommen, die Juden, das waren ja alles noch Christen zwar, natürlich Nachfolger, aber es waren ja Juden, die klar in der jüdischen Tradition standen, waren zusammengekommen, deshalb waren sie an einem Ort. Und da geht das neu, da ist die Erstlingsfrucht auf einmal, und das war ein ganz starkes Bild. Die Juden damals haben das klar verstanden. Für uns ist das so ein bisschen fern, wenn wir sagen, ja, 50. Tag, man überlegt das so ein bisschen, dass man sieht, dass hier das Wochenfest der Hintergrund ist und dass die beiden Dinge, Empfang der 10 Gebote und die Feier der Erstlingsfrüchte, und dass genau das passiert ist hier, nicht nur die 10 Gebote, sondern der Heilige Geist, durch den ich erst die 10 Gebote verstehe, plus die Erstlingsgabe der ersten Gemeinde, das ist dort einfach die Parallele dazu. Ich habe das auch hier nochmal aufgeschrieben, diese Parallele zwischen Wochenfest und Pfingsten, Empfang der 10 Gebote, Empfang des Heiligen Geistes, Erstlingsfrüchte, Erstlingsgemeinde, 50 Tage nach Passa, 50 Tage nach Ostern, und das ist ein ganz wichtiges Moment beim Wochenfest gewesen halt, dass traditionell ganz viel Milch und Quark und Milchspeisen gegessen und getrunken wurden. Und zwar als Beispiel der Verinnerlichung dafür, dass man gesagt wird, so wie wir die 10 Gebote bekommen haben, die Tora bekommen haben, das ist unsere geistliche Speise, das ist etwas Wichtiges, da wachsen wir durch, so wie ein kleines Kind oder ein kleines Kälbchen durch die Milch, das ist ja das Wachstumsgetränk, gibt nichts Besseres, wenn man einen kleinen Menschen hat oder ein kleines Tierchen hat, Milch, 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 da wächst das. Und genauso ist es beim geistlichen Menschen, damit der geistliche Mensch wächst, da braucht es richtig Wort Gottes und Heiligen Geist. So was Gottes alleine macht nichts. Du kannst die Bibel lesen ohne Heiligen Geist, da kannst du ein hervorragender Theologe werden, bringt nichts. Aber den Heiligen Geist, so das maximale Wachstumsgetränk, nicht, das gibt es eben zu Pfingsten, dass man eben das Wort auch verstehen kann halt. Das ist auch so ein Vergleich. Laubhüttenfest übrigens auch da wieder. Das Motiv, dass die Juden dann halt in Laubhütten noch gewohnt haben, auch heute noch, die bauen sich dann wirklich im Garten zum Teil die Hütten, in Erinnerung daran, dass also in der Zeit der Wüste, dass sie eben in Hütten gelebt haben, in der Wüstenwanderung. Auch das ist für uns eine Sache. Wir haben zwar schon einen Heiligen Geist und wir sind Erstlinge, aber wir sind ja in dieser Welt auch noch in der Wanderung. Wir sind noch nicht im gelobten Land, so wie das Volk damals. Die erinnerten sich an die Zeit, wo sie eben auf dem Weg waren nach Israel ins gelobte Land. Wir sind auch noch nicht im himmlischen Jerusalem, wir sind erst auf dem Weg. Und jetzt kommt das dritte Fest, das hier angesprochen ist, halt. Entschuldigung, das Wochenfest hat damit, das ist jetzt beim Laubhüttenfest, wo ich war schon eins weiter beim Laubhüttenfest, Entschuldigung. Das ist genau das zu sagen, das sind die provisorischen Hütten, die gebaut wären, in Analogie zur Wanderung. Das ist das dritte Fest und das hat keinen Anhaltspunkt an unserem heutigen Kirchenjahr. Denn das, was hier gefeiert wird, das ist noch etwas, auf das wir zugehen. Das ist noch die Verherrlichung, die kommen wird. Nochmal, also beim Laubhüttenfest wird gefeiert, dass eben die Juden noch nicht im gelobten Land waren. Die sollten noch dran zurückdenken. Sie waren 40 Jahre in der Wüste, haben nur in provisorischen Zelten. Und die haben ja damals nicht Zelte gehabt, wie wir heute im Campinghandel kaufen können, sondern die mussten sich ja immer ihre Dinge mit Hölzern und Blättern und alles tatsächlich so machen. Daran denkt man zurück. Und so ist es für uns auch heute. Dass wenn wir daran denken, dass wir hier in dieser Welt eben noch nicht in der Vollendung sind, das sind nur abbrechbare Hütten, so schön unsere Häuser sind, die wir gebaut haben, in denen wir leben dürfen, das Wirkliche kommt erst noch. Und es gab am Laubhüttenfest zwei große Handlungen gegeben. Einmal haben die Priester täglich Wasser geschöpft und haben das am Altar ausgeschöpft, um zu zeigen halt einfach, diese Lebenskraft, die es im gelobten Land gibt halt nicht, wo so viel Wasser, das ist ja in der Wüste Leben, Zeichen für Leben. Und das ist das, was wir auch eines Tages im himmlischen Jerusalem erlesen. Also das ist ein Fest, was noch kommen wird. Im himmlischen Jerusalem sind die Ströme lebendigen Wassers, die ausgehen vom himmlischen Jerusalem. Und das ist das, was auch Jesaja 12, das wird übrigens gelesen am Laubhüttenfest, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Und das sind nicht die gemauerten Brunnen, die es heute in Israel gibt, sondern das sind die Heilsbrunnen, die es gibt im himmlischen Jerusalem. Deshalb sage ich, das Laubhüttenfest ist das Fest, was noch kommen wird. Da sind wir noch nicht als Christen in der Vollendung halt. Und am Laubhüttenfest wird eine Sache bedacht, das wird gelesen, dieses Sacharja-Wort, nämlich, dass eines Tages alle Christen zusammenkommen werden im himmlischen Jerusalem. In Jerusalem, das wird bedacht. Also Sacharja 14 heißt es, und alle, die übrig geblieben sind von allen Heiden, die gegen Jerusalem zogen, werden jährlich heraufkommen und anzubeten den König, den Herrn Zebaoth, um das Laubhüttenfest zu halten. Aber über das Geschlecht auf Erden, das nicht heraufzieht, wird nach Jerusalem und anzubeten den König, den Herrn Zebaoth, über dem wird es nicht regnen. Also dieses Wort, was gelesen wird am Laubhüttenfest, sagt, es geht eines Tages den Punkt geben, wo alle Heiden kommen. Die werden, also die zu Jesus gehören, die den Herrn anbeten halt nicht, die werden gesegnet werden. Und die es nicht tun, für die wird nicht gesegnet, auf die wird nicht mehr regnen, die haben kein Leben. Der Regen ist ein Zeichen für das Leben. Also das Laubhüttenfest ist noch nichts, woran wir heute Anhalt haben im Kirchenjahr, aber etwas, was kommen wird, wenn wir da eins in der Ewigkeit sind, dann werden wir dieses Laubhüttenfest in Vollendung mit Gott feiern. Ich komme gleich noch dazu, was es heißt, dass auch wir in der Ewigkeit, dass wir in der Ewigkeit ein Fest mit Gott feiern werden. Also das sind die drei Hauptfeste, Passa, Wochenfest und Laubhüttenfest, alles drei Feste, die erinnern an das, was in der Geschichte passiert ist. Damals, als dieses Gesetz gegeben ist, ist das relativ noch frisch da. Da wohnen die ja noch gerade, die sind zwar jetzt schon im gelobten Land, aber wir kommen jetzt gleich rein halt, aber die haben das genau vor Augen noch. Wir wohnen in diesen Dingen, wir haben das erlebt, wie das in Ägypten gewesen ist halt. Aber hier legt Gott schon fest, dass sie sich an diese Dinge erinnern sollen, das ist ganz wichtig. Und nochmal, ganz vieles von dem ist tradiert eben in das hinein, was wir auch heute feiern, ohne dass uns Dinge bewusst sind. Ich habe zum Beispiel auch mal diesen Hintergrund hier eben aufgeschrieben halt, wie Ostern in vielen Sprachen heißt. Also Ostern hat mit diesem Wort Passa ganz, ganz viel zu tun. Also im Spanischen, Katalanischen heißt es Pasqua, im Niederländischen Pasen, im Norwegischen und Dänischen Paske, im Portugiesischen Pasquor, im Russischen Pascha, da müsst ihr sagen, Pascha, im Schwedischen Pask, im Pasqua, also das sind überall, da merkt man Passa immer diese Bezüge dazu halt nicht. Also ganz vieles in unserem Kirchenjahr hat eben zu tun tatsächlich mit diesen Dingen, woraus wir herausgewachsen sind. Und nicht nur, weil das die Juden angelegt haben, sondern weil das heilsgeschichtlich auch ganz, ganz viel mit dem zu tun hat, was ursprünglich im jüdischen Festkalender war. Das zu den drei jüdischen Hauptfesten, die eben hier in dem Text erwähnt werden, das Passafest, das Wochenfest und das Laubhüttenfest. Jetzt möchte ich kurz noch etwas sagen zu unserem Kirchenjahr. Gott gibt ganz klar Anweisungen, nicht nur wöchentlich den Sabbat zu halten, sondern sagt hier den Juden auch, ihr sollt ganz klar drei Hauptfeste feiern. Und die Hauptfeste hatten zum Teil auch Nebenfeste, also das Sederfest oder zum Beispiel auch Yom Kippur, der höchste jüdische Feiertag. Der ist kurz vor dem Laubhüttenfest, also der große Versöhnungstag. Also es ist im Jüdischen, das auch in der Bibel festgelegt hat, gibt es ganz viele Dinge, wo das Jahr unterteilt ist. Und das haben wir als Christen auch. Und das halte ich für richtig und für gut. Wird immer wieder auch dann von gläubigen Christen angeschrieben, ja, dazu sind ja gar kein gläubiger Mann, weil sie machen ja alles Brimborium mit, dass die Kirche ihnen vorschreibt. Ich sage, ich mache schon mal nichts mit, was mir die Kirche vorschreibt. Aber das, was gut ist und was in der Kirche auch gemacht hat, das tue ich auch. Also zum Beispiel, dass ich einen kirchenjahreszeitlichen Rhythmus habe. Der ist mir wichtig. Der ist mir ganz wichtig. Denn Gott legt eine Erinnerungskultur fest, die wir haben sollen. Das hat er dem Volk im Alpenbund gegeben. Und das ist für uns auch wichtig. Wenn wir diesen Rhythmus nicht haben, das Kirchenjahr nicht haben, bitte, dann ist nicht nichts, sondern dann kommen andere Dinge, die das besetzen. Ich sage nochmal dieses Beispiel im Garten, das wisst ihr alle, wenn ihr euren Garten bestellt und pflanzt die Rosen, Tulpen, Nelken, weiß der Kuckuck alles was und pflegt den, lauft dreimal die Woche her mit dem Hakchen, macht alles weg, habt den blühenden Garten. Macht ihr da nichts, ist am Garten nichts, dass man sagt, das ist jetzt alles, sondern da kommt das ganze Ungrund, der ganze Dreck und nach einem halben Jahr sieht der Garten aus, da denkst du, meine Güte halt, da siehst du, welche Kraft die Natur entfalten kann. Und genauso ist es, wenn wir nicht unsere Lebenszeit durch Gottes Heilstaten uns gliedern lassen, dann kommen andere Größen. Und das ist spektakulär, wie wir das sehen können, wie das passiert bei dem Weltmenschen. Der holt sich andere Größen, denn der Mensch braucht eine Zeiteinteilung. Der schreit danach. Und eine Größe, die sich momentan zur ganz großen Religion aufschwingt, ist der Fußball. Der Fußball bringt eine wunderbare Zeiteinteilung. Samstag für Samstag Spiel, die Bundesliga. Immer wieder am Wochenende haben wir erste Liga. Dann haben wir die hohen Festtage, Weltmeisterschaftsendspiel, Europameisterschaftsendspiel, Champions League Endspiel, DFB-Pokal Endspiel. Das ist für einen Fußballfan, sind das die Dinge, da teilt er sein Jahr durchaus. Erlebe ich immer wieder, da sagen die Leute hier beim Traugespräch, ja, da können wir nicht, weil das Werder-Heimspiel. Da kann ich nicht heiraten halt, nicht? Das ist für viele Leute, für einen Werder-Fan, so. Dann sind die Dinge, die kommen heute, wenn ihr ins Ruhrgebiet fahrt, da fragt kein Mensch mehr, bist du evangelisch, katholisch, lutherisch oder reformiert? Da fragen die Leute, bist du Borussia, bist du Schalke, bist du Bochum oder Rot-Weiß Essen? So, und dann haben die auch ihre Farben. Da haben die wirklich, wo sie sich zu bekennen. Sonst normale Leute, die laufen am Samstag, wenn es zum Spiel geht, rum wie die letzten Clowns, ziehen sich ihre blau-weißen oder schwarz-gelben Mützchen an und machen sich da sonst was, haben in ihren Stadien ihre Gottesdienste, da geht es ja längst nicht mehr um Fußball, wer von Ihnen und euch schon mal hier im Fußballstadion gewesen ist, die singen vorher, da werden die Heroen begrüßt, das ist alles das, was kommt, das setzt sich alles da hinein, deshalb ist Fußball so populär, weil die Religion, weil der Glaube bei uns nicht mehr diese Strahlkraft hat, weil er ihnen auch das menschlich nicht mehr bieten kann. Das hat jetzt erstmal nichts mit Heil zu tun, nichts mit Errettung. Aber wenn das nicht mehr ist, wenn Gottes gute Schöpfungsgabe, und das ist tatsächlich auch so eine Eingliederung der Kirchenjahreszeit, halte ich, kommen andere Größen, die sich reinsetzen und das okkupieren. Und das sollte uns zu denken geben, dass wir heute keine Kirchen mehr bauen in Deutschland. Wir bauen heute Fußballstadien, eins größer als das andere halt nicht. Das sind heute die Tempel, in denen wir leben. Und heute ist es für einen Politiker nicht mehr wichtig, ist er evangelisch oder ist er katholisch. Heute ist für einen Politiker wichtig, ich bin im Fußballstadion. Da läuft die verdorbene Merkel hin und klatscht, obwohl sie keine Ahnung hat. Alles, weil er wissen, das zieht die Leute, das musst du heute sein. Du kannst heute atheistisch sein, halt, aber die Dinge kannst du nicht mitmachen, das ist das Problem. Aber das dazu zum Kirchenjahr. Deshalb bin ich großer Fan des Kirchenjahres, einfach, dass man sagt, man hält an diesen Dingen fest. Und das Kirchenjahr, das wir haben, ich wiederhole das nochmal so ein bisschen, ich mache so ein bisschen Konfirmandenunterricht heute nochmal mit euch, für viele ist das bekannt, aber für die, die es nicht ist, dann ist das vielleicht nochmal nett zu hören. Kirchenjahr unterscheidet sich vom Kalenderjahr. Kalenderjahr beginnt am 1. Januar, geht bis zum 31. Dezember. Das ist es nicht, früher wissen die Älteren noch halt, früher gab es ein anderes Jahr, das bürgerliche Jahr, das ging dann immer los am 1. April, da wurde die Lehre begonnen halt und am 31. März hört das auf, ist für uns Jäger übrigens immer noch, Jagdjahr endet am 31. März, am 1. April geht's los. Aber das Kirchenjahr ist nochmal anders, das Kirchenjahr beginnt am 1. Advent und endet am Samstag nach dem Ewigkeitssonntag. So geht das Kirchenjahr. Und das Kirchenjahr wird gebildet durch drei große Hauptbausteine, so sage ich das immer, so erkläre ich es den Konfirmanden immer. Es sind drei große Hauptbausteine, die das Kirchenjahr prägen. Und das erste und wichtigste ist die Kette der Sonntage. Jeden Sonntag, die sind gesetzt. Wichtiger als alles andere, wichtiger als Ostern, Weihnachten, ist der Sonntag. Jetzt dieses Jahr werden wir ja den vierten Advent an Heiligabend haben. Der 24.12. ist der vierte Advent. So, Wir werden nochmal im Kirchenvorstand natürlich sprechen müssen, wie werden die Gottesdienste aussehen. Aber wir können über alles diskutieren, aber nicht um den 10 Uhr morgens Gottesdienst. So nach dem Motto, den können wir ausfallen lassen. Hier in Martini ist immer 10 Uhr morgens Gottesdienst, ganz klar. Vielleicht mal draußen auf der Schlacht, aber morgens, weil die Sonntagsheiligung ist das Wichtigste. Wir haben letzte Stunde gesprochen über die Sabbatgebot, deshalb muss ich das jetzt nicht mehr wiederholen. Deshalb die Kette der Sonntage, das erste, jeder Sonntag hat ja auch einen Namen halt, das ist ganz wichtig. Also die Kette der Sonntag ist der erste Hauptbaustein, der so ein Kirchenjahr prägt. Zweiter Hauptbaustein im Kirchenjahr ist der Osterfestkreis. Wenn man heute Leute fragt, was ist denn das wichtigste kirchliche Fest, sagen die alle Weihnachten. Totaler Quatsch, das ist es nicht. Von der Bedeutung natürlich Ostern. Und der Osterfestkreis ist auch wesentlich älter von der Geschichte her als der Weihnachtsfestkreis. Das ist übrigens auch etwas, das Kirchenjahr, wie wir es heute haben, ist nicht immer so gewesen, wie es heute ist. Sondern in den letzten 2000 Jahren hat das eine ganz spannende Entwicklung genommen. Da war das mal größer, mal kleiner, das hat sich sehr stark verändert. Das ist auch heute nicht in allen Ländern gleich. Also wenn man protestantische Kirche in Amerika, in Deutschland und in Australien sieht, dann ist das Kirchenjahr unterschiedlich. Die feiern andere Feste, die haben andere auch Traditionen. Wir haben ersten, zweiten Weihnachtsfeiertag, das gibt es in manchen Ländern gar nicht. Also es gibt ganz unterschiedliche Traditionen. Der Osterfestkreis. Und zum Osterfestkreis, der beginnt eben mit der Passionszeit, mit der Vorbereitungszeit, mit den 6 Sonntagen vor Ostern. Ich habe die Namen mal aufgeschrieben. Und mit 6 Sonntagen danach und endet mit Pfingsten. Ostern hat man gesagt, im Vergleich zum Passa und eben entsprechend mit dem Wochenfest, das Pfingstfest, und das ist damit abgeschlossen. Nach Pfingsten kommt der Trinitatissonntag und dann kommen die Sonntage nach Trinitatis, das nennt man die festlose Zeit. Und der dritte große Baustein ist der Weihnachtsfestkreis. Zum Weihnachtsfestkreis gehören dann die Sonntage zuvor, das sind die 4 Adventssonntage. Die Vorbereitungszeiten auf die großen Feste sind immer Bußzeiten, das soll man eigentlich in sich schlagen. Heute wird ja nur noch gefressen und gefeiert, so ist Advent geworden halt, nicht das furchtbar. Keine Bußzeiten mehr. Und nachher ist eben die Epiphaniaszeit, die gehört auch noch zur Weihnachtszeit, das ist der Weihnachtsfestkreis. Weihnachten ist solar geprägt, das wissen Sie, Weihnachten ist immer am 24.12. Ostern ist, weil Passa eben auch vom Mond abhängig ist, Ostern ist wann immer? Liebe Frage immer bei mir, bei den Konfirmanden, wann ist immer Ostern? Genau. Ganz klar, Frau Redweich, Ostern ist immer am ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. Am ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. Meine ersten Gemeinde, wo ich gewesen bin, war ein Konfirmand, der kriegte das nicht rein. Habe ich jede Stunde gefragt. Und wenn ich den heute noch sehe, kommt der heute immer noch zu mir, sagt der Olli, Ostern ist am ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. Das hat er sich gemerkt. Das ist Luna, das ist vom Mond abhängig halt. Also das sind die 3 großen Bausteine halt. Und die schieben sich so ein bisschen, weil manchmal ist Ostern ja Ende März. Manchmal ist es aber auch spät im April und dann hat man weniger Trinitatissonntage, mehr Epiphaniasonntage oder entsprechend, das ist wie so eine Ziehharmonika, da wird das entsprechend ausgeglichen. Das sind die großen 3 Hauptbausteine und diese Hauptbausteine reflektieren natürlich Jesus Christus, darum geht es. Während die Juden dachten an den Auszug aus Ägypten, aus der Befreiung, aus der Knechtschaft, denken wir natürlich nicht mehr an Ägypten, wir denken an Jesus. Und der hat uns natürlich auch aus der Knechtschaft befreit. Das ist das Zentrum des Kirchenjahres, das Denken an Jesus Christus. Jeden Sonntag denken wir an die Auferstehung. Das ist der Ostern denken wir natürlich daran, dass er gestorben und auferstanden ist. Pfingsten, dass er uns den Geist gegeben hat. Und Weihnachten dadurch, dass er Mensch geworden ist. Aber es gibt daneben noch 4 sogenannte Nebenbausteine, die das Kirchenjahr gestalten. Das sind einmal die kirchengeschichtlichen Nebenbausteine. Das heißt, Daten, die gefeiert werden, weil die Kirchengeschichte da vermeintlich wichtige Momente haben. Also wir haben dieses Jahr den 31.10., haben wir eine große Feier hier mit großem Gottesdienst und anschließend hinter Programm, eben weil dort vor 500 Jahren die Reformation war. Das ist so eine Sache, die natürlich das Kirchenjahr mit prägt. Wichtig, manche Kirchengemeinden feiern heute noch, lutherische Gemeinden, die Übergabe der Confessio Augustana. Gerade unten im Augsburger Bereich ist das sogar noch ein Feiertag, das ist schulfrei. Also das sind so Kirchen, diese Nebenbausteine sind eben nicht so wichtig, die gestalten das Haus Kirchenjahr nicht so ganz groß. Dann gibt es dogmatische Nebenbausteine. Also beispielsweise das Trinitatisfest. Das Trinitatisfest, da hat es ja dann um 1100 eine Überlegung gegeben, zu sagen, ja, die Trinität ist so wichtig, aber nichts bildet das so richtig ab. Und dann hat man wirklich ein Ideenfest gemacht. Da findet man keinen direkten Anhaltspunkt an der Bibel, aber indirekt schon, weil eben Gott ein Dreieiniger ist. Dann hat man gesagt, wir brauchen auch ein Fest. Und hat eben aus dogmatischen Überlegungen gesagt, jawohl, da kommt eben dieses Fest hin. Oder die ganzen Bußtage. Heute ist ja der Buß- und Bettag kein Feiertag mehr. Früher gab es jedes Vierteljahr ein Buß- und Bettag, der Feiertag war, die sogenannten Quartemme. Immer war es, in jedem Vierteljahr gab es einen Buß- und Bettag. Hat man auch, ist auch typisch für die Theologie, Buße schaffen wir ab. brauchen wir nicht mal als Feiertag. Wir hätten ja einen Pfingstmontag abschaffen können oder den zweiten Weihnachtsfeiertag. Als damals wegen der Pflegeversicherung in den 90er Jahren abgeschafft wurde, ja, Buß- und Bettag, den geben wir mal auf, weil die Leute keine Buße wollen. Aber das sind Ideentage, die dann sagt, da ist oder zum Beispiel Fronleichnam in der katholischen Kirche feiern wir nicht. Katholische Kirche, sehr hoher Feiertag, wo eben das Abendmahl gedacht wird, aber das ist aus theologischen, dogmatischen Überlegungen. Dann gibt es jahreszeitliche Nebenbausteine. Also wir feiern auch Altjahresabend-Gottesdienst, den schätze ich sehr, diesen Gottesdienst. Silvesterabend halt, 17 Uhr, da kommen nur die Treuesten der Treuen, feiern wir mal Abendmahl, mag ich sehr, sehr gerne halt, ganz wunderbarer Gottesdienst, weil so ein bürgerliches Jahr zu Ende ist. Und dann hat man schon mal Gelegenheit zurückzudenken, hat keinen Anlass an der Bibel, aber einfach zu sagen, ich möchte mit Gott dieses Jahr beschließen, auch nochmal alles Falsche ablegen, ganz tolles, also so Nebenbaustein. Oder Erntedankfest, das ist auch jetzt etwas, was bedingt ist, wir feiern das ja Anfang Oktober, zu sagen, eben nicht von der Bibel selber gefordert, aber eben von dem, was die Jahreszeit hergibt, halt zu sagen, jetzt denken wir nochmal dran, von wem wir denn alles bekommen, was wir haben. Und dann gibt es die sogenannten Heiligenfest-Nebenbausteine, die sind gerade in der katholischen Kirche sehr stark, aber auch in der evangelischen Kirche gibt es das. Also, dass man an bestimmten Festtagen, an bestimmte Menschen denkt. Der Johannistag beispielsweise, das ist der 24. Juni, wird in vielen lutherischen Kirchengemeinden gefeiert. Johannes der Täufer. Der Martinstag, der ist uns natürlich nahe. Ist zum Beispiel so, dass der Bremer Treff uns grundsätzlich an dem Tag einlädt und sagt, am Martinstag kommt ihr bitte rüber, haltet drüben die Andacht und bitte, ihr bezahlt auch das Essen, machen wir natürlich gerne. Da gibt's drüben. Weil eben St. Martin, unsere Kirche, das hat zu sagen, da hat auch so ein bisschen Anhaltspunkt eben dran. Oder die Marien, wenn man im Katholischen lebt, halt nicht Maria Verkündigung, Maria Himmelfahrt, Maria Geburt, das steht alles nicht in der Bibel drin, aber das feiern beispielsweise die Katholiken und da bildet sich entsprechend so ein Kirchenjahr auch mit heraus. Es gibt übrigens auch einen evangelischen Heiligen Namenskalender, ich habe oben, das sind 12 Bände oben halt nicht, wo für jeden Tag evangelischer Heiliger drin ist halt nicht. Also ganz interessant zu lesen halt, ganz spannend halt. Das sind natürlich keine Menschen, die Anbetung verdient haben, aber das gibt es eben auch und die werden zum Teil auch je nachdem regional begangen. Wichtig, diese Dinge haben keine bindende Wirkung, dass man sagt, das muss ich jetzt machen, sonst fehlt mir was in der Heiligkeit, wenn ich das Fest, dieses und jenes nicht tue. Aber es ist wirklich eine gute Tradition, gerade weil der Grund des Kirchenjahres Jesus Christus widerspiegelt. Und diese Erinnerungskultur ist etwas Wichtiges. Da kann ich nur Mut machen, nochmal, wenn ich das nicht habe, da werde ich andere Dinge, andere Größen haben, die mich füllen. Und es ist wirklich eine gute Tradition, das einfach beizuhalten. Und ich gebe dadurch, ich persönlich, Gott die Ehre. Wenn ich hier Ostern und Weihnachten und Pfingsten feiere, gebe ich persönlich als Christ Gott damit die Ehre. Und ich bin ganz, ganz sicher, dass Gott das anerkennt, ob das alle anderen Christen verstehen. Das sei mal dahingestellt, wenn einer sagt, ich brauche das oder muss das nicht, das ist ja in Ordnung. Bitte, das soll er so machen, wie er möchte. Aber ich habe das als gute Ordnung für mein Leben gefunden. Ich hänge mich da nicht dran und mache da nicht sonst was draus, dass ich sage, jetzt was weiß ich, wenn du da nicht bist, dann was weiß ich, wirst du ausgeschlossen. Sowas gab es früher auch, wer zu den hohen Festtagen nicht erschien im Gottesdienst halt nicht. Der hatte mit schlimmen Sanktionen und Strafen zu rechnen, halt das nicht. Aber es ist eben eine gute Ordnung. Das einfach nochmal so als Hinweis, da gäbe es eine Menge mehr drüber zu sagen halt. Also, und das hat Anhaltspunkt eben, dieses Kirchenjahr, das wollte ich nochmal deutlich machen, gerade auch mit der Grundlage, die Kette der Sonntage, der Osterfestkreis halt, ganz klar eben in der jüdischen, in der biblischen Tradition. Also wenn einer das nicht macht, der muss erstmal erklären, wie gehe ich mit so Texten um, den wir gerade zu Anfang gelesen haben, halt mit Deuteronomium 16 halt, zu sagen, wo Gott eben klar sagt, so eine Erinnerungskultur ruft. Und jetzt kommen wir zu dem Text zurück, zu dem eigentlich, nachdem ich so ein paar Randbemerkungen dazu gemacht habe und möchte diesen Vers, diesen Text 5. Mose 16 auslegen und zwar von einem ganz besonderen Blickwinkel her und zwar von dem Verhältnis Gottes zu seinem Volk. Denn das wird deutlich in diesem Text 5. Mose 16. Ich habe 5 Punkte mitgebracht, die wir daran sehen und lernen können. Der erste, Gott teilt den Menschen seines Volkes die Zeit zu und teilt diese auch ein. 6 Tage sollst du ungesäuertes essen und am 7. Tag ist Festversammlung für den Herrn, dein Gott. Da sollst du keine Arbeit tun. 7 Wochen sollst du zählen und damit anfangen, wenn man zuerst die Sichel an den Halm legt. Also ganz klare Einteilung der Zeit. Und das ist wichtig, Gott teilt uns die Zeit zu und er teilt sie auch ein. Sowohl mit der Kette der Sonntage, mit den Sabbaten, wie aber auch, wenn er das ganze Jahr unterteilt. Und wenn ich das akzeptiere, wenn ich ins Kirchenjahr befolge, akzeptiere ich, dass es über mir jemanden gibt, der mir diese Zeit so eingeteilt hat. Und das ist etwas, unsere Zeit haben wir uns ja nicht selber gegeben, sondern Gott hat uns ins Leben gerufen, Römerbrief, nochmal dieses wichtige Wort, hat uns aus dem Nichtsein ins Sein gerufen. Irgendwann war der Tag unserer Geburt, da ist unsere Zeit losgegangen. Und es wird der Tag kommen, wo er uns abberuft von dieser Welt. Und die Zeit dazwischen, zwischen Geburt und Todestag, die ist Zeit von Gott. Und da tue ich gut dran, wenn ich das einfach reflektiere halt nicht, dass ich sage halt, jawohl, die Zeit ist von Gott und er teilt sie mir auch ein. Ich komme ja ganz schnell in diese Gefahr ein, dass ich mir sage, ich bin der Chef über meine 24 Stunden am Tag, die 7 Tage in der Woche und die 365 Tage im Jahr. Es gibt einen anderen, der das einteilt und der hat einen Anspruch darauf. Und so wie dem Volk Israel gesagt hat, du musst mich mit hineinnehmen, das muss immer wieder Teil dabei sein, jede Woche, aber auch dreimal ganz besonders im Jahr, so eben auch für uns. Gott teilt dem Menschen seines Volkes die Zeit zu, er hat dir Zeit zugeteilt, aber er teilt dir die Zeit auch ein. Du bist nicht derjenige, der entscheidet, ob ich jetzt mal die Sonntagsheiligung tue, ob ich die Feste feiere, nicht, sondern zu sagen, das ist etwas, was Gott uns klar sagt, so sollen wir es tun. Nochmal Erinnerung an die Andacht, wir sollen die Worte befolgen, die Gott tut. Ein zweites für das Verhältnis Gottes zu seinem Volk. Gott möchte, dass die Menschen seines Volkes eine Gedenkkultur seines Wirkens haben. Ich habe das mal so ein bisschen pädagogisch-theologisch ausgedrückt, eine Gedenkkultur seines Wirkens. Aber nichts anderes ist ja genau das, was in den Festen hier verankert ist. Im Laubhüttenfest, im Wochenfest, im Passafest. Hier heißt es, Vers 12, denke daran, dass du Knecht in Ägypten warst und beachte, halte diese Gebote. Die Juden sind verpflichtet worden daran, bis zum heutigen Tag tun sie es. Wir waren vor über 3.500 Jahren Knechte. Und dann ist der lebendige Gott und hat uns befreit und rausgeführt und hat uns durch die Wüste geführt. All diese Dinge, denken an die Taten Gottes. Und das ist etwas, was wir auch immer wieder tun sollen, eine Gedenkkultur haben. Wenn wir sonntags uns versammeln, ist das nichts anderes als eine Gedenkkultur, weil wir tun das seit über 2000 Jahren, weil an einem Sonntag der Heiland Jesus Christus auferstanden ist. Und jeder Sonntag ist ein kleines Ostern. Gedenkkultur, wo wir sagen, Halleluja, der Tod ist besiegt. Ich brauche keine Angst mehr zu haben. Das ist Gedenkkultur. Und das ist das, was Gott ja auch von uns fordert. Im Abendmahl heißt es, solches tut zu meinem Gedächtnis. Das heißt, wenn wir das Abendmahl feiern, so bimst sich das dann immer wieder den Konfirmanden an. Wenn ihr das Brot bekommt, die Oblade, dann denkt ihr an den Leib Jesu, dass er für dich gestorben ist. Deshalb sage ich es den Leuten, Christi Leib für dich gegeben. Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen, Christi Blut für dich. Denk beim Wein daran, dass Christi Blut, Gedenkkultur. Das ist ganz wichtig, dass wir so etwas haben, dass wir diese Dinge haben, zu sagen, jawohl, diese Gedenkkultur. Und aus dem Denken, jetzt kommt das, im Deutschen ist so wunderbar, mit dem Worten halt, denken und danken. Ein einziger Buchstabe, hängt phonetisch zusammen, denken und danken. Wenn ich an Gott nachdenke, wenn ich über das nachdenke, was der getan hat, nicht nur auf Golgatha, nicht nur, dass er mir das Leben gegeben hat, wenn ich darüber nachdenke, was der mich gesegnet hat, was der mir alles geschenkt hat und Gebete hört, komme ich automatisch ins Danken. Und dann bin ich auf der richtigen Linie vor Gott. Vom Denken zum Danken. Und wenn ich nicht über Gottes Heilshandeln nachdenke, komme ich auch nicht so schnell zum Danken. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wenn wir das reflektieren, also reflektiert die Schöpfung, dass ihr Geschöpfe seid, dass Gott mir das Leben gegeben hat. Boah, das muss ich bedenken, immer wieder. Reflektiere, dass Christus dich erlöst hat auf Golgatha, komme ich ins Danken halt. Also, und reflektiere das, was Gott für dich vorhergesehen hat. Nicht, dass er, jetzt sind wir beim Thema wieder des Laubhüttenfestes, dass es eine Ewigkeit gibt. Halleluja, was ganz Wunderbares. Und diese Gedenkkultur möchte Gott. Das ist wichtig, im Alten Bund wie im Neuen Bund. Das lernen wir aus diesem Text. Ein drittes, was wir hier aus diesem Text lernen. Gott, der Herr, möchte eine Gabe von den Menschen seines Volkes. Da heißt es hier, im Vers 10, du sollst das Wochenfest halten dem Herrn, deinem Gott, und eine freiwillige Gabe deiner Hand geben, je nachdem, wie dich der Herr, dein Gott, gesegnet hat. Zum Schluss heißt es, du sollst nicht mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen. Jetzt ist es mal so, dass dieser lebendige Gott nichts von uns popligen Menschen braucht. Nichts. Wir sind ja alle seine Geschöpfe. Wir können dem ja gar nichts geben. Und trotzdem möchte er eine Gabe von uns. Wie kann man das verstehen? Ich mache das mal deutlich. An meiner Tochter. Meine Tochter, die kennen sie alle, die Maya halt nicht, 14 Jahre, kriegt von mir das Taschengeld, die geht nicht arbeiten, hat keine Kohle. So. Wenn ich Geburtstag habe, schenkt die mir was. So. Vermutlich vom Taschengeld, das ich ihr gegeben habe. Vielleicht malt sie auch was, aber das, was meine Tochter mir schenkt, das brauche ich nicht. Aber ich als ihr liebender Vater freue mich über das, was meine Tochter mir schenkt, wenn sie es mir aus freudigem Herzen macht. Mehr als wenn irgendein Kumpel kommt und sagt, pass mal auf, ich schenke dir einen Hirsch für 10.000 Euro zum 50. Geburtstag oder sonst irgendetwas. Weil das ist, mein liebendes Kind kommt zu mir und macht mir ein Geschenk. Freudig und fröhlich. Und so ist es bei unserem lebendigen Gott. der wartet darauf, dass wir ihn lieb haben, dass die Liebe, die er zu uns hat, dass wir sie erwidern. Und das wissen wir auch, wenn man richtig verknallt ist, dann macht man seinem Gegenüber Geschenke. Oder wenn man sein Kind liebt, das Enkelkind, da gibt es Weihnachten, Geburtstag, Geschenke. Das ist in einem drin. Und wenn du den lebendigen Gott liebst, dann wirst du ihm auch ein Geschenk bringen. Und zwar mit fröhlichem Herzen. Und das muss jetzt nicht irgendwie der dicke Scheck oder was weiß ich hier, irgendwie ein Goldbarren sein. Das ist die Zeit, das ist das, was du diesem Gott bringst, wo du sagst, hier investiere ich mich in dich, in die Mission, zu sagen, gucken, wie kann ich diesen Gott beschenken kannst du ihn eh nicht, aber was kann ich ihm zurückgeben? Was ist die Gabe, die ich ihm geben kann? Und hier heißt es auch nochmal im Text, mit der Gabe, die euch gegeben ist, je nachdem, was an Segen gegeben ist. In der Bibel wird erzählt, in Matthäus 25 halt, dass Gott da drei Leuten unterschiedlich gibt, einem fünf, einem zwei, einem einen Zentner. Und dann wird gesagt, wie viel hast du denn gegeben? Der fünf hat, der bringt entsprechend fünf zurück, der wird reich gesegnet, der zwei auch, aber der einen hat ihn vergraben, der hat nichts damit gemacht. Sagt, ich gebe dir nichts zurück, ist vollkommen egal, du kannst das haben, was du hattest, nicht so nach dem Motto. Und er wird furchtbar bestraft. Das muss auch klar, Gott erwartet die Gabe, aber die Gabe ist nichts anderes, nichts, mit dem wir uns freikaufen können, so nach dem Motto, ich rechne mal durch, was ist mein Zehnter, da lege ich dann noch 10% drauf, dann wird es schon passen, mit diesem Gott berechnen können wir den nicht, sondern er möchte die Liebesgabe, nochmal, so wie wir jemanden, den wir lieb haben, geschenkt machen, weil wir einfach den erfreuen wollen, so möchte Gott eben unsere Gabe auch haben. Das ist das, was Gott erwartet, das drückt sich hier ganz klar aus und nicht nur hier, auch im Neuen Testament. Ein fröhlichen Geber, heißt es erst, zweite Grund, ein fröhlichen Geber, den hat der Herr lieb. Zu sagen, ein fröhlichen Geber, nicht weil du musst, weil der Pastor gesagt hat, du musst, sondern sagen, Mensch, das hast du erkannt, dieser Gott ist so großartig, ich brenne richtig drauf, den zu beschenken. Und das ist die Gabe auch, die auch zu den Festen erwartet wurden. Das ist das Dritte im Verhältnis Gottes zu seinem Volk. Ein Viertes, was wir lernen können aus diesem Text, der Herr möchte, dass die Menschen seines Volkes fröhlich sind. Heißt es hier in den Versen 13, 14, das Laubhüttenfest sollst du halten 7 Tage lang. Und wenn du eingesammelt hast von deiner Tenne und von deinem Kelter, da sollst du fröhlich sein an deinem Fest. Du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht, dein Magd, der Levit, der Fremdling, der Weise, die Witwe, die in deiner Stadt lebt. Alle sollen fröhlich sein. Und das ist eine Sache, das ist etwas ganz Fantastisches, dass wir einen Gott haben, der für uns die Fröhlichkeit will. Der möchte, dass es uns gut geht. Deshalb immer wieder auch dieser Aufruf zur Fröhlichkeit. Philipper 4 halt nicht. Freut euch im Herrn alle Wege. Abermals sage ich, freut euch. Das ist Imperativ, Befehl. Freut euch. Freut euch. Auch das ist ein Befehl. Nochmal, wir sollen ja alles tun, was im Wort steht. Wir sollen fröhlich sein. Ich verkündige euch, heißt Weihnachten, große Freude. Große Freude. Das Ganze, mit dem wir uns beschäftigen, Evangelium, Euangelium, fröhliche Botschaft. Römer 14, das Reich Gottes ist Freudigkeit im Heiligen Geist. Freudigkeit im Heiligen Geist. Galater 5, die Frucht des Geistes ist Freude, ist Freude. Paulus sagt den Korinthern, dass er und seine Mitarbeiter, dass sie nicht Herren ihres Glaubens sein wollen, sondern Gehilfen zur Freude. So charakterisiert er den Aposteldienst. Gehilfen zur Freude. Es geht um Freude und das ist der Wille Gottes an uns. Ich habe mal in der Predigt hier gesagt, eine Geschichte erzählt, bin ich aus Dresden von der Jagd gekommen, damals noch in Siegen gewohnt und dann bin ich zurückgefahren und die Oma von meiner Frau, die wohnte damals in Thüringen und da habe ich da in Eisenach, kurz vor Eisenach, Stopp gemacht und da hatte die Oma für mich 2 Kilogramm Putenfleisch gebraten gehabt. Die kann ja den nicht essen, die hat nur einen Stopp gemacht und ich habe dann gesessen vor diesem Tellerfleisch und ich habe nur gedacht, Mensch, wie geht es mir gut, dass diese Frau mein Bestes will. Die will, dass es mir gut geht, dass ich fröhlich bin. Also ich habe mich gefreut an dem vielen Fleisch, ich habe es nicht alles essen können, aber vielmehr noch darüber gefreut, dass es ein Mensch war, der es einfach gut mit mir meint. Und jetzt übertrage ich das mal auf meinen Gott, auf unseren Gott. Der ist genauso, der will für uns die Fröhlichkeit, der will uns beschenken. Der will wie so ein guter Vater für sein Kind nicht, dass das traurig ist und Angst hat in dieser Welt, sondern möchte die Fröhlichkeit und Freude. Ihr sollt euch freuen, so sagt er hier, nicht? Ihr sollt da kommen und ein richtiges Fest feiern. Das ist etwas ganz Wunderbares. Ein Gott, der die Fröhlichkeit für sein Volk will. Und ein Fünftes und Letztes, was wir lernen können, der Herr möchte mit den Menschen seines Volkes Feste feiern. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge lassen. Wir haben einen Gott, der Feste feiern will. Der sagt, dreimal müsst ihr alle erscheinen, dann feiern wir im Tempel. An der Stätte, wo ich mein Haus habe, da feiern wir ein Fest. So heißt es hier, dreimal im Jahr soll alles, was männlich ist, in seiner Mitte vor dem Herrn, deinem Gott erscheinen in der Stätte, die der Herr will, zum Fest der ungesäuerten Brote, zum Wochenfest und zum Laubhüttenfest. Ein Fest. Und jetzt ist das so etwas, was im Neuen Bund genauso ist. Da geht es immer um Feste. Lukas 14, wo der Knecht einlädt. Zum Fest, die kommen dann nicht, reden sich raus, aber es soll zum Fest eingeladen werden. Lukas 15, Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und dann wird der Ochse geschlachtet, da wird ein Fest gefeiert. Das ist ein Bild für Gott, was da ist. Matthäus 25, die fünf törichten, die fünf klugen Jungfrauen. Da ist das Fest des Bräutigams, nur die einen sind nicht vorbereitet. Unser Gott will Feste feiern. Das ist das, was dieser Gott haben möchte. Er möchte ein Fest feiern. Und wenn wir lesen, was eines Tages im himmlischen Jerusalem ist, da ist das Hochzeitsmahl des Lammes. Hochzeitsfeier des Lammes. Die Vermählung des Lammes mit der Braut, das ist die Gemeinde. Das ist ein Fest, das wir feiern werden. Das ist was unglaublich Wunderbares. Übrigens auch, als Gott seine Herrlichkeit offenbart im Johannesevangelium. Passiert das nach Johannes 2 bei der Hochzeit zu Kanaan? Das sind alle schon knallvoll. Jetzt, wenn wir uns überlegt hätten, wo muss denn Gott seine Herrlichkeit offenbaren in Jesus Christus, hätten wir gesagt, er muss in den Tempel gehen, am Yom Kippur-Tag, beim hohen Priester, das ist der richtige Moment. Nein, auf einer Feierlichkeit, wo alle fröhlich sind, der Alkohol ist geflossen in Strömen, da heißt es, und das ist das erste Mal, dass er seine Herrlichkeit offenbart. Nochmal, ich sage Ihnen ganz ehrlich, passt mir nicht so ganz in Kram. Also ich bin jetzt keiner, der Antialkoholiker ist, aber das hätte ich nicht so, aber so ist Gott. Gott möchte mit uns ein Fest feiern. Auch das ist wieder ein ganz tiefes Motiv, wenn man das mal runterbricht. Zu sagen, wenn Sie ein rundes Jubiläum haben, wären 50, 70 oder 80, keine Ahnung, dann sagen Sie, jetzt lasse ich es nochmal richtig krachen. Ich fahre richtig, ich nehme mal richtig Geld in die Hand und jetzt lade ich mal all die lieben Menschen ein. Wir wollen ein richtiges Fest feiern. Und dann möchte ich die und die und die Menschen dabei haben, die lade ich ein. Das ist doch sensationell, was das über die Beziehung zu den Menschen aussagt. Und wenn wir das jetzt umsetzen auf das, was Gott mit seinem Volk vorhat, mit seinem Volk im Alten Bund, aber auch mit uns, der will mit uns ein Fest feiern. Das sagt eine Menge über die Beziehung aus, das sagt über die Wichtigkeit, die wir zu diesem Gott haben und welche Freude dahinter steckt, etwas Wunderbares. Und es ist toll, dass wir auf dieses Fest zulaufen. Wirklich nochmal, Hochzeitsmahl des Lammes ist die Freudenfeier im himmlischen Jerusalem. Ich sage das jetzt mal so auf runtergebrochen für die Konfirmanden, Party ohne Ende. Tatsächlich so wirklich was ganz Wunderbares. Das will unser Gott für uns. Diese Anordnung, wie gesagt, nicht dieses kultisch Überhöhte und sonst welche Richtigkeiten machen. So nach dem Motto, da musst du den Schritt tun und der Hohepriester muss den Schal umhaben und der Pastor Lazzo muss weiß der Kuckuck was machen. Sondern die Feier des Lebens, des ewigen Lebens, das sich darin niedersteckt, dieser Gott einfach mit uns haben will. Das eben diese fünf Punkte aus diesem Text heraus. Sowohl im Alten Bund gültig, aber eben auch für uns im Neuen Bund halt nicht, was wir eben lesen können, wie das Verhältnis Gottes zu uns, zu seinem Volk ist. Eine Minute überzogen, aber fast wieder Punktlandung. Es ist eine Minute nach 8:30. Ich verabschiede mich von den lieben Geschwistern, die über Telefon und übers Internet zugeschaltet sind. Wünsche Ihnen gottesreichen Segen und nächsten Mittwoch geht es weiter mit dem Lied, das Mose singt. Seien Sie Gott anbefohlen. Tschüss.